Willkommen zum The Smarter E-Podcast für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Die Transformation der Automobilindustrie ist in vollem Gange und das hat schwerwiegende Folgen für Hersteller und Zulieferer von Verbrennerfahrzeugen. Im April 2022 gingen bereits rund 80% der aus Deutschland exportierten Verbrenner in Länder, die den Verkauf von Benzin- und Dieselfahrzeugen spätestens ab 2040 untersagen wollen. Und diese Entwicklung spricht eine eindeutige Sprache, denn im Frühjahr 2021 waren das noch nur rund 40% gewesen. Wie lange wird sich also der Verkauf von Verbrennern für Hersteller überhaupt noch lohnen? Welche Chancen und Potenziale kann die Elektromobilität ihnen bieten? Und was ist die beste Strategie bei der Transformation? Mein Name ist Tobias Bücklein und ich spreche jetzt über diese und weitere Fragen mit Christian Hochfeld, Direktor der Agora Verkehrswende. Hallo Herr Hochfeld.
Schönen guten Tag, Herr Bücklein.
Wie ist denn eigentlich die Elektromobilität jetzt im abgelaufenen Jahr 2022 vorangekommen? Wie sehen die aktuellen Zahlen und Entwicklungen aus?
Wenn wir uns das für Deutschland anschauen, gibt es ein etwas verzerrtes Bild. Wir hatten im Laufe des Jahres einen steigenden Anteil der Neuzulassung von Elektrofahrzeugen. Im Dezember waren es über ein Drittel der Zulassung, die elektrisch waren. Das kam aber auch dadurch zustande, das ist zumindest mal unsere Vermutung, das wird sich jetzt Anfang des Jahres nochmal an den aktuellen Zahlen verifizieren lassen, dass in diesem Jahr die Kaufzuschüsse für die Elektrofahrzeuge zurückgefahren werden. Und damit rechnen wir auch damit, dass Ende des Jahres der Anteil der Fahrzeuge wieder zurückgeht.
Haben Sie eine grobe aktuelle Zahl, wie viel der momentan auf den Straßen befindlichen Fahrzeugen Elektrofahrzeuge sind in Deutschland?
Ja, das klingt dann immer doch wieder ein bisschen ernüchternder, wenn wir auf absolute Zahlen gehen im Verhältnis zu den Neuzulassungen. Wir haben Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, das 1 Millionste Elektrofahrzeug auf Deutschlands Straßen gefeiert. Das sind die offiziellen Daten des Kraftfahrtbundesamtes, also hochoffiziell. Wenn wir das vergleichen oder in Relation setzen zu der gesamten Fahrzeugflotte, die sich auf deutschen Straßen bewegt, das sind knapp 50 Millionen, also etwas zwischen 48 und 49 Millionen, reden wir immer noch über einen kleinen Prozentsatz. Aber immerhin im Bestand also jetzt 2-3% der Fahrzeuge auf den Straßen, die elektrisch sind. Damit sind wir aber noch weit entfernt mit den Zielen oder von den Zielen der Bundesregierung, die sich gemeinsam im Koalitionsvertrag das Ziel gesetzt hat, bis 2030 15 Millionen E-Fahrzeuge auf die Straße zu bringen. Fehlen noch 14 und das ist eine Herkulesaufgabe, das auch zu schaffen.
Ja, und in 10 bis 15 Jahren sollen ja überhaupt eigentlich hauptsächlich noch Elektrofahrzeuge rumfahren. Das ist auch eine relativ kurze Zeitspanne, ne?
Ja, nun hat die EU tatsächlich beschlossen, dass der Verbrennerausstieg bis 2035 spätestens erfolgen wird.
Also die fahren noch weiterhin natürlich rum, wahrscheinlich auch noch 20 Jahre, aber keine neuen mehr.
Nein, Neufahrzeuge sind dann nicht mehr zugelassen.
Sie haben jetzt ja kürzlich gemeinsam mit der Boston Consulting Group eine Studie veröffentlicht und die heißt Geschäftsmodell Verbrennungsmotor in Zeiten der Elektromobilität. Da haben Sie verschiedene Szenarien untersucht, wie sich Hersteller mit unterschiedlichen Elektrifizierungsstrategien weltweiten Marktanteile und Gewinne sichern können. Darüber werden wir jetzt mal sprechen. Zunächst mal vielleicht die Frage in Ihrer Projektion oder in Ihrer Perspektive, von welcher globalen Entwicklung des Anteils an BEV sind Sie dabei ausgegangen?
Wir haben uns orientiert an den IHS-Daten. Das ist der Datensatz, der so in etwa, sage ich mal, die Marktprognosen der weltweiten Hersteller widerspiegelt. Das heißt, alles, was heute an Politik absehbar ist und an Förderpolitik für Elektrofahrzeuge geht da ein, kann aber natürlich nur bis zu einem gewissen Prozentsatz berücksichtigt werden. Alles, was jetzt sich in der Zukunft entwickeln wird, findet sich in dieser Marktprognose nicht. Aber wir haben das mal so als ich sag mal, Basisszenario genommen, dieses Szenario. Und dieses Szenario geht davon aus, dass wir bis 2040 etwa 75% aller Neuzulassungen elektrisch haben.
Das weltweit.
Heißt, weltweit. Mhm. Und das heißt, dass sich das natürlich nach Weltregionen unterscheidet. Europa wird da sehr weit vorne sein. Mhm. China groß, sehr wahrscheinlich weit vorne sein. Nordamerika. Aber natürlich wird es auch noch Märkte geben, gerade auch in Schwellen- und Entwicklungsländern, wo vielleicht noch Verbrenner zugelassen werden. Dementsprechend große regionale Unterschiede. Mhm. Aber wenn man mal jetzt so über alles hinwegmittelt, etwa jedes, also 3 von 4 Autos, die neu zugelassen werden, dann schon Elektroautos.
In 2040.
Mhm. Ja.
Und jetzt ist ja die Frage aus Sicht der Automobilindustrie oder der Automobilwirtschaft, wie schnell ist es sinnvoll, auf Elektromobilität umzusteigen? Also mal salopp gesagt, lohnt es sich jetzt noch möglichst lange Verbrenner zu verkaufen? Die hat man ja schon entwickelt, ja, also und kann sie produzieren. Also möglichst noch bis 2030, 2035 oder spätestens 2040 möglichst viel davon verkaufen, vielleicht dann auch mit den Erlösen dann auf BEV umzusteigen, oder würde es sich mehr lohnen, sofort voll umzuschwenken? Und das ist, glaube ich, auch das Hauptthema dieser Studie, richtig?
Das ist richtig, weil wir merken, und das war dann auch die Motivation für die Studie, dass vor allen Dingen in der Politik, aber auch in der breiten Öffentlichkeit häufig der Glaube noch besteht, erstens, der Wandel zur Elektromobilität kostet uns wahnsinnig viele Arbeitsplätze in der Automobilwirtschaft, und zweitens, ein schneller Wandel ist schlecht für die Gewinnerwartung dieser Hersteller. Mhm. Und dementsprechend sollten wir möglichst langsam vorgehen und vielleicht sogar dieses Verbrennerverbot nochmal überdenken. Das haben wir zum Anlass genommen, uns diese beiden Dinge mit Boston Consulting anzuschauen. Mhm. Wir haben 2021 schon eine Studie veröffentlicht, die heute, ich würde mal sagen, schon so mit die Standardmeinung eigentlich widerspiegelt, also den Mainstream widerspiegelt. Das war damals noch nicht der Fall, nämlich, mhm, dass die Arbeitsplatzsituation in der erweiterten Automobilindustrie stabil werden und bleiben kann. Es werden sicherlich Arbeitsplätze wegfallen in der Herstellung des Verbrennerstrangs und des Verbrennerantriebs, aber es werden neue Arbeitsplätze hinzukommen in den neuen Wertschöpfungsketten, Batterie, Software, Batteriemanagement, in der Energiewirtschaft, die diese wegfallenden Arbeitsplätze kompensieren, sodass wir eigentlich eine relativ stabile Arbeitsmarktsituation sehen. Insbesondere bei den Herstellern, bei den Zulieferern mag sich das unterscheiden, je nachdem, wie das Portfolio aussieht. Mhm. Aber erstmal, der Mythos ist damit schon mal ausgeräumt, dass wir sozusagen eigentlich eine Deindustrialisierung sehen. Und im Gegenteil, wir sehen das eigentlich fast als, sage ich mal, Reindustrialisierung, als Modernisierung der Automobilindustrie. Mhm. Und das ist dann die zweite Frage, die wir jetzt mit der Studie beantworten wollten, nämlich, was heißt ein schneller Wandel im Hinblick auf die Gewinnerwartung, insbesondere der Hersteller hier in Europa, der Premium-Hersteller, die wir hier ja in Deutschland sehr stark haben, oder auch der Volumenhersteller in Deutschland, mhm, also die Hersteller, die besonders große Fahrzeugmengen auch produzieren. Mhm. Wie wirkt sich das auf die Gewinnerwartung aus, wenn wir die Elektrifizierung und die Elektromobilität beschleunigen? Was wir tun müssen, wenn wir noch unsere Klimaschutzziele im Verkehrssektor erreichen wollen? Das ist die Annahme. Wir haben über den Markthochlauf jetzt gesprochen.
Jetzt spannen Sie mich ganz schön auf die Folter, Herr Hochfeld.
Ja,
ich würde jetzt gerne wissen, was ist denn dabei rausgekommen?
So, genau. Also was ist dabei rausgekommen? Und erstmal, glaube ich, kann man vorwegnehmen, bevor wir dann ins Detail gehen, dass für die Hersteller, für die europäischen Premium-Hersteller und auch die europäischen Volumenhersteller, also das heißt Unternehmen wie BMW, Mercedes, VW für all diese Hersteller sich ein beschleunigter Elektrifizierung und ein beschleunigter Markthochlauf der Elektromobilität rechnet. Das heißt, dass die Gewinnerwartung in diesem Szenario oder in einem Szenario, wo wir schneller elektrifizieren, als dass dieses Basisszenario annimmt, was wir als Grundlage genommen haben, also der Markthochlauf schneller läuft, dass die Gewinne bis zu 30% bis 2040 summiert steigen können. Mhm. Und das Wichtige ist im Übrigen, dass nur in diesem Szenario die Gewinne um 30% steigen können.
Okay.
Das heißt, nur wenn die Hersteller, das ist das Wichtige, zu den Vorreitern zählen. Das heißt, möglichst selbst auch schnell auf Elektromobilität umsteigen, dann können sie diese Gewinnmargen und zusätzlichen Gewinnmargen mitnehmen. Mhm. Sind sie im Mittelfeld oder gar hinten dran als Nachzügler, dann werden sie eher Verluste erleiden. Das heißt, je schneller sie auch die Transformation im Unternehmen hinbekommen und damit Vorreiter in der Branche sind, desto höher sind auch die Gewinnerwartungen in der Welt der Elektromobilität der Zukunft.
Können Sie dann noch mal ein bisschen mehr reingehen, wie genau diese Vorteile aussehen und worin sie bestehen? Oder sagen wir mal die andere Seite der Medaille, worin die großen Nachteile bestehen, wenn man sozusagen, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, also für die Nachzügler?
Naja, wir sehen, dass tatsächlich, und das ist auch ein bisschen entgegen dem, was wir auch häufig in den Medien lesen, eigentlich die gerade auch deutschen Hersteller in den vergangenen 2-3 Jahren doch sehr, sehr viel schon in Elektromobilität investiert haben. In die Umstellung der Werke, in die Entwicklung der Elektromotoren, in die Integration der Batterien, in die Batterieherstellung, aber insbesondere in das Packaging der Batterien, also nicht nur in die Zellen, sondern auch das Zusammenfügen der Batterien, in die Integration im Fahrzeug. Also viele Investitionen sind in die Elektromobilität gegangen. Mehr als das im Übrigen international der Fall ist. Und deshalb haben europäische und gerade auch deutsche Hersteller schon im Vergleich zu anderen internationalen Herstellern einen höheren Anteil an Elektrofahrzeugen im Portfolio und im Markt. Und damit haben sie einen Vorteil, weil sie ja schon einige dieser Investitionen abgeschrieben haben gegenüber Herstellern, ich sage jetzt mal wie Toyota, die noch nicht so stark investiert haben, die also in der Zukunft investieren müssten, um aufzuholen oder um zu überholen. Aber das geht natürlich brutal auf deren Gewinn- und Verlustrechnung jetzt. Während langsam die europäischen und deutschen Hersteller mit dem Markthochlauf jetzt auch immer mehr auch mit Elektrofahrzeugen schon auch Gewinne erzielen können und nicht mehr nur mit Verbrennern. Deshalb haben sie gegenüber, also Vorreiter, die, zu denen wir sie auch zählen in der Elektrifizierung, gegenüber den Nachzüglern oder gegenüber dem breiten Mittelfeld, auch dann zukünftig Vorteile bei der Gewinnerwartung.
Um jetzt mal gleich mit so einem Totschlagargument aus dieser Diskussion nochmal zu kommen. Von was sind Sie denn ausgegangen? Ich höre natürlich beim Thema Elektromobilität immer, ja, uns fehlt aber die Infrastruktur. Wir haben ja gar nicht genügend Ladesäulen zum Beispiel. Und andererseits, wir haben eigentlich nicht genügend erneuerbaren Strom. Also insofern nützt es ja gar nichts. Wir fahren ja dann, wie sagt Hans-Werner Sinn immer so gern, wir fahren immer noch mit Rauch und Qualm, nur dass der an einer anderen Stelle entsteht und nicht mehr beim Auspuff. Von was sind Sie denn da bei Ihrer Projektion ausgegangen, wie sich das entwickelt, diese Infrastruktur, und das nicht zum Hemmschuh für die Entwicklung wird? Ist das berücksichtigt?
Ja, also wenn wir über eine beschleunigte Entwicklung sprechen, reden wir natürlich auch darüber, dass die Elektrofahrzeuge mehr Kunden finden. Mhm. Das setzt voraus, dass wir, dass die Kosten sich weiterhin so entwickeln, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Also die Kostendifferenz zum Verbrenner sinkt und ich sage jetzt mal bis etwa Mitte diesen Jahrzehnts die Kosten ungefähr gleich sind, ne, über den Lebenszyklus hinweg, oder auch die Kaufsummen sich ähneln. Mhm. Das wiederum setzt voraus, dass Zugang zu genügend Batterien und Rohstoffen da ist. Nur dann sinken ja auch die Preise entsprechend. Mhm. Und es setzt voraus, und haben Sie vollkommen recht, dass genügend Ladeinfrastruktur vorhanden ist. Mhm. Nur dann können wir auch beschleunigen, oder das sind doch die Dinge, um die sich die Politik dann auch kümmern muss, wenn sie beschleunigen will, aus Klimaschutzgründen. Natürlich hängt am Ende des Tages dann alles davon ab, wie sieht der Anteil erneuerbarer Energien im Strommix in Deutschland oder in anderen Ländern natürlich auch aus. Da sind wir aber davon ausgegangen, dass dass Deutschland und die deutsche Bundesregierung ihre Ziele erreicht. Die heißen, 80% des Stroms in 2030 kommen dann hauptsächlich aus Wind und Sonne. Mhm. Und damit haben wir dann natürlich einen hohen Klimavorteil des Elektrofahrzeugs gegenüber dem Verbrenner.
Okay. Wenn wir jetzt nochmal die Automobilindustrie global anschauen, wer hat denn dann in Ihrer Vorstellung die meisten Chancen oder wer wird eher das Rennen machen? Ich sag mal, neue Firmen wie Tesla oder Polestar, die komplett entstehen für die Elektromobilität, oder die alten Hasen, die viel Erfahrung haben, die jetzt hier gerade vielleicht in Deutschland vor allem zu finden sind, Mercedes, Volkswagen, oder sind es vielleicht chinesische Hersteller wie NIO oder BYD, die scheinen ja in vielen Fällen am nächsten an den Ressourcen zu sitzen und vielleicht die besten Produktionsbedingungen, sagen wir es mal, im wirtschaftlichen Sinne zu haben. Wer hat da die größten Chancen?
Erst einmal haben natürlich die große Chancen, die von vornherein gar nicht, ich sag mal, mit der historischen Last des Verbrenners arbeiten müssen, sondern die Hersteller, die von vornherein jetzt neu entstanden sind und schon jetzt zu 100% auf Elektromobilität setzen. Weil die müssten diese Transformation ja gar nicht mehr machen, weil sie von vornherein sozusagen mit der neuen Technologie in den Markt eingestiegen sind. Das sind Hersteller wie Tesla, aber auch neue Hersteller insbesondere aus China, die voll und ganz auf Elektromobilität setzen. Die haben natürlich, was die Elektrifizierung angeht, einen Vorteil und auch einen Vorsprung. Es ist unbenommen, dass Tesla noch, sage ich mal, 5 Jahre den traditionellen Herstellern voraus ist, was Elektrifizierung und Digitalisierung der Fahrzeuge angeht. Also das ist erstmal ganz klar. Und das Zweite ist, dass natürlich die Hersteller einen Vorteil haben, die jetzt schon gut investiert sind. Und dazu gehören auch die deutschen Hersteller. Mhm. Die haben natürlich auch gegenüber den neuen, Marktzugängen den großen Vorteil, dass sie es gewohnt sind, Autos zu bauen. Also deren Qualität des Fahrzeugs als solches ist natürlich noch deutlich höher, als das bei den Neuzugängen der Fall ist. Mhm. Und damit haben sie auch eine große Chance aufzuholen. Am Ende ist das Rennen aber noch offen. Mhm. Das muss man ganz klar sagen. Okay. Das ist nicht ausgemacht, dass die heute vorne liegen, dann auch in 10 Jahren das Rennen machen. Das wird aber vielleicht weniger sogar an der Elektromobilität hängen, als bei der Frage, wie schaffen es die Hersteller in der Welt der Digitalisierung sich zu schlagen. Das heißt, Fahrzeugsoftware herzustellen oder aber auch vernetzte und autonome Mobilität anzubieten. Das wird in Zukunft vielleicht sogar mehr über den Markterfolg entscheiden, als die Frage, wie das Auto angetrieben wird.
Wir haben da ein Riesenthema, und was wir sicherlich heute nicht erschöpfend besprechen können, weil ich sehe gerade mit dem Blick auf die Uhr, wir haben eigentlich nur 1 oder 2 Fragen, aber gerade das, was Sie jetzt ansprechen, das nur als Nebenbemerkung. Es gibt ja auch den Gedanken, dass zum Beispiel Datensicherheitsfragen mal dazu führen könnten, dass chinesische Autos vielleicht im Westen gar nicht mehr exportiert werden, oder umgekehrt natürlich auch ein amerikanischer Autohersteller in China keinen Erfolg mehr hat. Das sind sicherlich auch noch Gedanken, die es bei einer weltweiten Transformation zu berücksichtigen gilt, oder?
Ganz klar. Interessanterweise war das eines der Themen auch beim Autogipfel, beim Kanzler in der vorvergangenen Woche, wo aber selbst von den Herstellern kam, dass gerade die hohen Anforderungen in Europa an den Datenschutz auch von der Industrie gar nicht so sehr als Hemmschuh gesehen werden, sondern durchaus als Wettbewerbsvorteil, weil man eben dem Kunden damit auch ein besseres Angebot macht und mehr Akzeptanz bei Kunden findet, für die gerade das Thema der Datensicherheit und des Datenschutzes natürlich ein wachsender oder ein Thema von wachsender Bedeutung sind.
Vielleicht ein kleines Thema noch, passend zum kleinen Thema, das Thema Kleinwagen. Also es fällt ja auf, dass viele Hersteller mit großen oder größeren Autos starten, auch um erstmal Geld reinzuholen. Bei Tesla war es auch so, teure, große Fahrzeuge und dann irgendwie gar nicht mehr bis zu den Kleinwagen zu kommen scheinen. Ja, also ich merke das bei meinem YouTube-Kanal, dass immer wieder kommt, ja, immer noch kein kleiner, bezahlbarer Wagen. Es gibt natürlich ein paar, es gibt auch ein paar schon länger, also auch von Renault zum Beispiel. Aber ist das so ein bisschen die Tendenz, dass man mit Kleinwagen kein Geld verdienen kann und ausgerechnet die, die wir ja eigentlich für eine Verkehrswende gut brauchen könnten, dann hinterher in Europa oder in Amerika gar nicht produziert werden?
Das sehe ich als eine Gefahr tatsächlich. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Überlegungen der deutschen und europäischen Hersteller, aber insbesondere gerade der deutschen, dieses Segment weniger zu beachten, in Europa langfristig auch erfolgreich sein können. Mhm. Denn wir sehen, dass dieses Marktsegment jetzt mehr und mehr dann ausländischen Herstellern überlassen wird, seien es Franzosen, seien es auch Koreaner, Japaner und zunehmend auch eben jetzt chinesische Hersteller, die attraktive, kleinere, kostengünstige Fahrzeuge auf den Markt bringen. Ich vergleiche das mal so, ich habe lange Zeit jetzt in China gelebt, dort für die GIZ, die deutsch-chinesische Zusammenarbeit im Verkehr verantwortet. Mhm. Als ich dorthin kam, 2009, kamen die ersten Smartphones auf den Markt von Firmen wie Xiaomi, Huawei, die kannte damals keiner. Und jeder dachte, mein Gott, das ist ja sozusagen, also sagen wir, Elektroschrott im Neuverkauf. Ne? Ich sage es mal ganz provokativ. Und heute sind das sicherlich die Handys, die von der Hardware her eine hervorragende Qualität haben. Und wer sagt denn nicht, dass die chinesischen Hersteller in 5 bis 10 Jahren auch aus dem kleinen Segment wachsen, auch Premium-Fahrzeuge herstellen, die dann bei den Kunden auch gut ankommen, weil sie diese Fahrzeuge auch als Kleinwagen schon gewohnt sind. Also, dass sie auch eine Kundenbindung hier herstellen für Kunden, die dann später mal ein Mittel- oder Oberklasse-Fahrzeug und ein Premium-Fahrzeug kaufen. Ja. Also, ich glaube, das ist etwas, wo wir uns wirklich Gedanken machen müssen. Ist Premium immer groß, schwer, leistungsstark? Oder kann es auch Premium-Fahrzeuge geben, die hochklassig und gut wirken, die aber eher kleinere Fahrzeuge sind, weil sie, wie Sie richtig sagen, das sind die Fahrzeuge, die wir aus Ressourcenschutzgründen, aber gerade auch aus Klimaschutzgründen eigentlich in Zukunft mehr brauchen.
Um das bis hierhin nochmal zusammenzufassen, auf jeden Fall die Umstellung auf Elektrofahrzeuge schnell ist für Hersteller auch hier in Deutschland das Gebot der Stunde und vielleicht der Appell, den ich gerade rausgehört habe, dabei die Kleinfahrzeuge nicht zu vergessen, die auch die Basis der Entwicklung sind. Vielleicht eine allerletzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Das kam mir vorhin in den Sinn, als wir um die Voraussetzungen gesprochen haben, Infrastruktur und auch erneuerbarer Strom. Da hatten wir ja mal einen amerikanischen Autohersteller, der sozusagen sich verdient gemacht hat überhaupt, um die, dass die Elektromobilität den Durchbruch hat. Und was hat der gemacht? Der hat genau sich um diese Themen selbst gekümmert und hat eine Infrastruktur aufgebaut. Könnte dann denn das auch noch ein Aspekt für die Hersteller sein, dass sie eben nicht nur darauf warten, dass die Politik es regelt, sondern in solchen Bereichen, vielleicht sogar Stromerzeugung, selbst aktiv werden? Sehen Sie das?
Das mag sein, dass einzelne Hersteller diesen Weg gehen, um ihren Kunden einen besonderen Service anzubieten. Mhm. Aber ich sag mal, für alle Hersteller kann das nicht gelten. Und ich sehe das schon als auch Gemeinschaftsaufgabe, als Gemeinschaftswerk, Ladeinfrastruktur für alle Hersteller aufzubauen und auch für alle Kunden, das heißt zu vertretbaren Preisen, dann auch an den Ladesäulen normal oder schnell laden zu können. Das müssen wir hinbekommen, denn auch heute betreibt ja die Automobilindustrie nicht die Tankstellen. Also von daher sehe ich da schon, dass wir das als politische oder gesellschaftliche Aufgabe haben, auch für diese Fahrzeuge die entsprechende Ladeinfrastruktur bereitzustellen.
Vielen herzlichen Dank, Herr Hochfeld, für das interessante Gespräch.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Ich hoffe, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, Ihnen hat das ebenso gefallen. Sie finden natürlich die Agora-Verkehrswende auch im Internet unter www.agora-verkehrswende.de. Und ich hoffe natürlich, wir hören uns in einem der nächsten Podcasts wieder. Bis dahin, Ihr Tobias Bücklein. Die neuesten Innovationen und Trends der Mobilitätswende finden Sie auf der Power to Drive Europe, der internationalen Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität vom 14. bis 16. Juni 2023 in München. Infos zur Messe, Forum, Konferenz sowie aktuelle News finden Sie online unter www.powertodrive.de.